Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. In unserer heutigen Folge wollen wir der Frage nachgehen, ob man das Mindesthaltbarkeitsdatum abschaffen sollte und wenn ja, ob das wirklich gegen Lebensmittelverschwendung helfen könnte. Als komplett sinnbefreit beschreibt Bundesagrarminister Cem Özdemir wörtlich das Mindesthaltbarkeitsdatum auf langhaltbaren Produkten wie Reis, Tee oder Honig. Eine Abschaffung dieser Vorschrift soll nun dafür sorgen, dass weniger solcher Produkte im Müll landen, weil ihr Mindesthaltbarkeitsdatum schon abgelaufen ist. Ist es so wirklich sinnvoll? Können bestimmte Lebensmittel wirklich nicht verderben? Und wie macht man Lebensmittel eigentlich haltbar? Dazu sprechen wir mit unserem Experten, Lebensmittelchemiker Professor Thomas Hähnle von der TU Dresden. Wir, das sind wie immer Studentin Jule Wendig und ich, Per Kittel, Dezernent am Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Insofern, wie gehabt, hallo Thomas, hallo Jule.
Hallo Per, hallo Jule.
Hallo. Thomas, in meiner WG haben wir kürzlich unseren Vorratsschrank etwas aussortiert und dabei haben wir ziemlich viele Produkte gefunden, die schon abgelaufen sind. Und noch haben wir sie nicht weggeschmissen, aber was meinst du, sollten wir das tun?
Was habt ihr denn da so gefunden?
Nudeln, Reis, also alles, was so in der Studenten-WG sehr viel vorrätig ist.
Also wenn da die Verpackung doch in Ordnung war, wenn die Lebensmittel nicht feucht geworden sind, dann könnt ihr die ohne weiteres noch essen, auch wenn das Haltbarkeitsdatum schon um einige Zeit überschritten ist. Ihr müsst euch keinen Kopf machen.
Und was sagt dann dieses MHD überhaupt aus und wo ist das festgelegt?
Also dieses MHD ist eine Art Garantie der Hersteller, dass das Lebensmittel bis zu dem Termin, der draufsteht, seine Eigenschaften behält, also den Geruch, den Geschmack, die Konsistenz, den Nährwert. Bei Lebensmitteln mit höherem Wassergehalt, wie zum Beispiel Joghurt oder so, da bezieht sich das MHD dann auch noch auf mikrobiologische Veränderungen, also zum Beispiel das Wachstum von Hefen oder irgendwie so. Es hat also jetzt aber insgesamt nichts mit einem Schlechtwerden im Sinne von gesundheitlichem Risiko zu tun. Und viele Lebensmittel, eben die genannten trockenen Lebensmittel, die sind bei ordnungsgemäßer Lagerung ja eigentlich nahezu unbegrenzt haltbar. Vorgeschrieben ist das MHD gemäß einer sogenannten Lebensmittelkennzeichnungsverordnung. Da wird dann das MHD letztlich in die Verantwortung der Hersteller gegeben. Das heißt, nicht ein Gesetzgeber schreibt vor, wie lange ein Lebensmittel haltbar sein muss, sondern die Hersteller, diejenigen, die das Produkt in den Verkehr bringen, wie man es fachlich ausdrückt, die müssen dann ein MHD festlegen und eben dieses MHD auch garantieren.
Thomas, wenn ich dich richtig verstehe, geht es also beim Mindesthaltbarkeitsdatum eher um Qualität. Die Frage nach gesundheitlichen Risiken spielt dann dabei also keine große Rolle?
Ja, absolut. Ich meine, man hört ja oft so umgangssprachlich, das Lebensmittel ist verfallen. Und dieser Begriff des Verfallsdatums, der existiert ja nun eigentlich nicht. Und der ist auch in der Sache falsch, denn der würde ja bedeuten, dass das Lebensmittel quasi ab dem Tag, der dann als Datum draufsteht, irgendwie ungenießbar geworden ist. Man muss da zwei Begriffe sehr gut auseinanderhalten. Das eine ist das Mindesthaltbarkeitsdatum, was wir gerade schon thematisiert haben. Und das andere ist das Verbrauchsdatum. Dieses Verbrauchsdatum, das ist nun recht wichtig, denn das sagt in der Tat jetzt etwas aus über mikrobielle Veränderungen, also zum Beispiel das Wachstum von schädlichen Bakterien. Das betrifft jetzt vor allen Dingen leicht verderbliche Lebensmittel, wie zum Beispiel Hackfleisch oder Fertigsalate. Und bei denen ist dann so, dass die, wenn dieses Verbrauchsdatum überschritten ist, unter Umständen Bakterien gewachsen sind, die tatsächlich dann vielleicht sogar gesundheitliche Risiken nach sich ziehen. Also dieses Verbrauchsdatum ist jetzt wirklich streng zu sehen. Wenn das überschritten ist, dann sollte man das Lebensmittel nicht mehr essen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist diesbezüglich eher eine Qualitätsgarantie. Also Qualitätsgarantie als MHD und Verbrauchsdatum als Sicherheitsgarantie. So kann man es vielleicht auf den Punkt bringen.
Steht das dann auch auf der Verpackung drauf?
Ja, absolut. Die Wortwahl ist da ganz eindeutig. Beim MHD steht drauf, mindestens haltbar bis, und dann kommt ein Datum oder eine Jahresangabe. Und beim Verbrauchsdatum steht dann drauf, zu verbrauchen bis und eine Datumsangabe. Und so kann man es dann auseinanderhalten.
Hast du jetzt schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht kannst du es noch ein Stück weit präzisieren. Wovon hängt denn jetzt die Haltbarkeit wirklich ab? Also welche Reaktionen laufen denn da ab?
Also der wichtigste Parameter, den man für die Haltbarkeit von Lebensmitteln heranziehen muss, ist der Wassergehalt oder genauer gesagt die sogenannte Wasseraktivität. Aus chemischer Sicht sagt man, die Wasseraktivität ist die Menge des Wassers oder der Anteil des Wassers im Lebensmittel, der verfügbar ist für chemische oder mikrobiologische Reaktionen. Und da muss man dann ein bisschen unterscheiden, eben zwischen dem Wachstum von Mikroorganismen und bestimmten Veränderungen, die sich jetzt zum Beispiel durch Reaktionen zwischen Lebensmittelinhaltsstoffen ergeben. Und damit ist eigentlich klar, je mehr Wasser drin ist, umso kürzer ist das Lebensmittel haltbar. Und umgekehrt, je trockener ein Lebensmittel, also zum Beispiel Nudeln oder Reis, da ist immer noch etwas Wasser drin, aber dieses Wasser ist quasi so ja immobilisiert, so in die Inhaltsstoffe gebunden, dass sie quasi nicht mehr verfügbar, dass es nicht mehr verfügbar ist für mikrobiologische Reaktionen, auch noch ganz, nur noch ganz, ganz wenig für chemische Reaktionen. In diesen Lebensmitteln können dann praktisch keine Verderbsreaktionen mehr ablaufen.
Was kannst du denn zur Geschichte des MHD sagen? Seit wann gibt es das überhaupt?
Ja, das gibt es, wenn ich mich recht erinnere, seit den 1960er Jahren oder genauer gesagt hat man in den 1960er Jahren etwas eingeführt, was so quasi der Vorläufer des MHDs war. Man sprach von der sogenannten Datierungsverordnung. Ich glaube, das wurde 1966 oder so eingeführt in der BRD damals. Und zwar hatte man damals dann eingeführt, dass bestimmte Lebensmittel, leichter verderbliche Lebensmittel, wie zum Beispiel Fleisch oder Fisch, dass die zumindest ein Herstellungsdatum drauf haben mussten und auch ein Abpackungs- und Abfülldatum. Das war dann schon mal wieder fakultativ. Und die Hersteller konnten, wenn sie wollten, das war also nicht vorgeschrieben, auch ein MHD draufschreiben. Das, was wir heute jetzt als Haltbarkeitsdatum kennen, das hat man verpflichtend eingeführt 1981. Da gab es dann eben eine sogenannte Lebensmittelkennzeichnungsverordnung und in der ist dann unter anderem auch das Mindesthaltbarkeitsdatum als verpflichtende Angabe eingeführt worden.
Und welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, so ein Lebensmittel länger haltbar zu machen? Also meine Oma kocht ein und das hält dann immer ewig.
Ja, das macht sie auch ganz richtig, denn dieses Einkochen oder das Erhitzen von Lebensmitteln ist eine der ganz klassischen Methoden zur Haltbarmachung von Lebensmitteln. Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man Lebensmittel haltbar macht. Letztlich machen die alle, zerstören die entweder Bakterien, das ist das, was man mit dem Erhitzen macht, oder man versucht das Wasser entweder rauszukriegen oder zu binden. Und da gibt es dann Verfahren wie zum Beispiel Kühlen, was jeder kennt im Kühlschrank, das Einfrieren, das Einsalzen, das sind alles Verfahren, die letztlich dann die Wasseraktivität reduzieren. Das Trocknen von Lebensmitteln ist eine klassische Methode zur Haltbarmachung. Auch das Fermentieren, also quasi das mit Milchsäurebakterien behandeln und dann zum Beispiel Sauerkraut herzustellen, auch das ist eine Haltbarmachung. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Verfahren, mit deren Hilfe man eben dann diese Haltbarkeit verlängern kann.
Klingt jetzt gar nicht unbedingt so, als wären das dann alles Erfindungen der modernen Lebensmittelindustrie. Also das hat man jetzt dann schon länger so gemacht. Ne?
Absolut, absolut. Und das ist vielleicht auch wirklich ganz, ganz interessant, wenn man so ein kleines bisschen in die, ich sag mal, Evolution vielleicht hineingeht. Auch das müssen wir ja vielleicht einmal in einer eigenen Folge thematisieren. Dann kann man wirklich sagen, dass der Mensch hat das Feuer entdeckt oder kontrolliert. Da gibt es unterschiedliche Überlegungen, ob das vor 400.000 Jahren war oder manche sagen vor 2 Millionen Jahren. Und mit dem Entdecken des Feuers hat der Mensch praktisch auch schon Lebensmittel erhitzt, also wenn man so will, haltbar gemacht. Und es war natürlich dann auch für die Menschheitsentwicklung ein riesengroßer Fortschritt, wenn man eben nicht mehr, ich sage mal, jeden Tag auf die Jagd gehen musste, weil das Fleisch ansonsten vielleicht verdirbt, sondern dass man es ein paar Tage hat haltbar machen können. Ja, und andere Verfahren, das haben wir ja in unserer Folge zu den Zusatzstoffen thematisiert, wie zum Beispiel das Einsalzen, das Pökeln, das Verwenden von Salpeter, das nutzt der Mensch auch bereits seit vielen tausend Jahren vermutlich. Die Industrie war natürlich dann auch ganz, ganz entscheidend daran beteiligt, dass man neue, modernere Verfahren entwickelt und das ist vor allen Dingen so im 19. Jahrhundert gewesen. Da wurde dann die Konservendose erfunden, das war im Jahr 1810 und der hat, es war ein Herr namens Peter Durand, der hat das für die englische Armee erfunden, quasi die Haltbarmachung von Lebensmitteln. Und ganz berühmt ist natürlich das Pasteurisieren, den Begriff kennt jeder. Das geht zurück auf den Louis Pasteur. Der hatte entdeckt, dass Bakterien verantwortlich sind für dieses Verderben und konnte dann eben feststellen, dass die Bakterien durch Erhitzen abgetötet werden. Und dann hat sich dieses Verfahren, 1865 war es, glaube ich, als Patent anmelden lassen.
Jetzt ist Haltbarmachung per se ja ein Eigenwert, der wichtig ist, wie du gerade auch beschrieben hast. Schadet das aber nicht auf der anderen Seite vielleicht auch den Lebensmitteln? Also gerade beim Erhitzen gehen da nicht irgendwie auch Inhaltsstoffe verloren, die man brauchen könnte?
Ja, natürlich. Also es ist immer so eine, ich sag mal, Risiko-Nutzen oder Kosten-Nutzen-Abwägung. Also die Vor- und Nachteile müssen immer abgewägt werden. Es kommt natürlich beim Erhitzen, vor allen Dingen zum Beispiel beim Herstellen von Konservendosen, in gewissem Maße zu einem Nährwertverlust. Das ist aber in der Regel, ich sag mal, verschmerzbar, eben durch den Vorteil der langen Haltbarkeit. Bestimmte Verfahren, wie zum Beispiel diesen Milcherhitzen, das Kurzzeitmilcherhitzen, das traditionelle Pasteurisieren, das ist so schonend, dass es praktisch überhaupt keine Nährwertverluste macht. Und selbst das höhere Erhitzen von Milch, beispielsweise bei der Hochpasteurisation oder bei der UHT-Behandlung, bei der Haarmilchherstellung, selbst das ist so schonend, dass allenfalls vielleicht so 2-4% von bestimmten Vitaminen inaktiviert werden, aber sich auf der anderen Seite natürlich die mikrobiologische Sicherheit dadurch erreicht und der Vorteil überwiegt natürlich dem potenziellen Nährwertverlust bei Weitem.
Also wenn wir vielleicht mal direkt bei der Milch auch bleiben, demnach ist dann der Unterschied zwischen Frischmilch und der Haarmilch gar nicht so groß?
Nee, ist es auch nicht so. Es ist vielleicht etwas, was man tatsächlich auch mal so betonen muss, denn dieses Pasteurisieren, was man so, ich sag mal so seit Anfang des 20. Jahrhunderts in großem Maßstabe macht, das war vielleicht eine der wichtigsten Errungenschaften der Lebensmitteltechnologie, das kann man vielleicht so sagen. Es gibt Diskussionen, die sagen, dass die Erfindung des Kühlschranks und die Erfindung der Pasteurisation 10 bis 20 Jahre an Lebenserwartung nach sich gezogen haben. Man weiß ja, dass so um die Jahrhundertwende vom 19. auf 20. Jahrhundert vor allen Dingen Typhus eine ganz, ganz große, großflächige Erkrankung war. Ich habe mal so Zahlen gefunden, da hat man festgestellt oder gemessen, dass allein im Jahr 1905, um eine Zahl zu nehmen, in Dresden allein 1500 Menschen an Typhus gestorben sind. Und der Hauptüberträger für Typhus war tatsächlich die Milch. Und quasi durch das Erfinden der Pasteurisation konnte man dann diese Krankheit ja mehr oder weniger zum Eindämmen bringen. Und tatsächlich ist der Nährwertverlust, selbst beim Hocherhitzen, also wenn man die Haarmilch kauft beispielsweise, so gering, da kommt es zwar etwas zu Verlusten von Vitamin B12 und Folsäure, die sind so ein bisschen hitzelabiler, aber insgesamt macht es auf die Gesamtmenge an Vitaminen eigentlich kaum was aus.
Wenn wir jetzt zum MHD zurückkommen, wie können denn die Hersteller festlegen, wie lange so ein Lebensmittel haltbar ist?
Also die schätzen das ab, das heißt, die machen Lagerexperimente und versuchen quasi zu ermitteln, wie sich das Lebensmittel während der Lagerung verändert. Da gibt es zwar auch rechtliche Vorgaben, es gibt sogar DIN-Normen und internationale Normen, mit deren Hilfe man dann das MHD errechnen kann, aber in der Praxis schaut es so aus, dass die Hersteller das Lebensmittel gewissermaßen bei hohen Temperaturen, ich sag mal, stressen, also bei 40, 50, 60 Grad lagern und dann gucken, was sich nach Tagen, Wochen oder vielleicht Monaten da verändert und dann zurückrechnen, was das dann entsprechend bei einer Raumtemperaturlagerung für vielleicht Monate oder Jahre wäre. Und so errechnet man dann quasi oder macht man dann entsprechende Experimente und nach dem Ablauf dieser Lagerzeit probiert man einfach. Das heißt, primär wird erstmal sensorisch überprüft, ob sich das Lebensmittel geschmacklich verändert hat, ob sich die Konsistenz verändert hat oder ob es vielleicht farbliche Veränderungen gab oder so. Und daraus errechnen bzw. schätzen die dann eine Haltbarkeit ab, die sie eben dann den Verbraucherinnen und Verbrauchern garantieren können. Also letztlich ist es eine Art von individueller Festlegung durch die Hersteller.
Jetzt oute ich mich mal als etwas faulen Konsumenten vielleicht. Ich habe es auf jeden Fall gern einfach. So eine Zahl wie das MHD auf der Verpackung klingt da ja zumindest sehr objektiv. Aber wenn ich dich jetzt und in dem Fall ja dann auch Cem Özdemir mir richtig verstehe, dann ist das eigentlich kein guter Weg. Also eher umgekehrt. Wie kann ich denn erkennen, ob ein Lebensmittel noch genießbar ist?
Also ich bin schon der Meinung, dass man das MHD weiter behalten sollte. Können wir vielleicht nachher mal ganz kurz diskutieren, welche Bedeutung das tatsächlich hat, gerade vor dem Hintergrund Lebensmittelverschwendung. Aber man muss sich das Datum mal etwas genauer angucken. Und dieses Datum, da gibt es ja verschiedene Angaben. Und zwar je nachdem, wie lange das Lebensmittel haltbar ist, muss diese Angabe etwas unterschiedlich gestaltet sein. Bei einer Haltbarkeit bis zu 3 Monaten, da muss dann exakt ein Datum draufstehen, also wirklich der Tag, bis zu dem es haltbar ist. Wenn die Haltbarkeit 3 bis 18 Monate ist, dann reicht ein Monat und das Jahr. Wenn das Lebensmittel über 18 Monate oder länger als 18 Monate haltbar ist, also zum Beispiel Konservendosen oder so, dann muss da nur noch ein Jahr draufstehen. Und jetzt für dich als Verbraucher, Pierre, wenn man dann die Zahl anguckt, dann ist ja eigentlich klar, wenn also zum Beispiel draufsteht Haltbarkeit bis 2024, dann ist eigentlich klar, dass nicht am 01.01.2025 das Lebensmittel jetzt ja abgelaufen oder ungenießbar ist. Genauso, wenn dann zum Beispiel draufsteht Mindesthaltbarkeitsdatum Februar 2024 und es ist März, dann ist also tatsächlich dieses Lebensmittel mit Sicherheit noch genießbar. Also man muss so ein kleines bisschen prüfen, sage ich mal. Das heißt einfach aufmachen, erstmal gucken, ob die Verpackung in Ordnung war, das ist immer das A und O, und dann aufmachen, probieren und wenn es dann noch schmeckt, dann ist es auch, selbst wenn das MHD einige Zeit überschritten ist, problemlos noch genießbar. Wobei man allerdings aufpassen muss, das kann man vielleicht bei der Gelegenheit sagen, wenn man dann ein Lebensmittel aufgemacht hat und dann, sagen wir mal, halb aufgegessen hat und dann in den Kühlschrank stellt, dann ist dieses MHD, hat das MHD keine Bedeutung mehr, denn dann ist das Lebensmittel ja quasi mit der Umwelt, vielleicht mit Bakterien in Kontakt gekommen und dann spielt dieses MHD keine Rolle mehr. Dann muss man tatsächlich wirklich immer gucken und schauen, dass sich da nicht irgendwie was dann während der Lagerung gebildet hat.
Wie machst du das denn zu Hause, Thomas? Wirfst du gar keine Lebensmittel weg?
Naja, also wenn ich ganz ehrlich bin, schon auch ab und zu. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass wir nichts wegschmeißen. Das muss ich schon so hier mal feststellen. Wir schmeißen aber wenig weg. Ich muss sagen, wir haben uns angewöhnt, dass wir versuchen zumindest bedarfsgerecht einzukaufen, vor allen Dingen bei kürzer haltbaren Lebensmitteln, also zum Beispiel Milchprodukten oder irgendwie sowas, oder bei frischen Lebensmitteln wie Obst oder Gemüse. Es passiert natürlich schon ab und zu mal, dass man abends nicht alles aufgegessen hat, es in den Kühlschrank stellt, es vielleicht vergisst und dann doch hinterher feststellt, dass man es nicht mehr essen kann und dann wegschmeißt. Aber ich glaube, das ist vielleicht so der, wenn man das so als Tipp oder als Hinweis geben kann, bedarfsgerecht einkaufen und nicht bei jedem Sonderangebot sich dann den Kühlschrank vollstopfen und dahinter feststellen, dass man nicht aufessen kann. Ich glaube, das wäre so der allererste Schritt und der wichtigste Schritt, um eine Lebensmittelverschwendung zu vermeiden.
Jetzt lass es uns vielleicht nochmal fokussieren. Wir haben ja bis hierhin schon recht breit über das Thema gesprochen, aber wie ist es denn nun aus wissenschaftlicher Sicht? MHD abschaffen, MHD behalten? Wie siehst du das?
Also ich habe es ja schon angedeutet, ich würde schon, und nicht nur ich, sondern ich glaube, das ist auch die Mehrheitsmeinung der Lebensmittelchemikerinnen und Lebensmittelchemiker. Wir sind schon der Meinung, dass das MHD berechtigt ist, allerdings die Diskussionen zum MHD genauso berechtigt sind. Also man könnte problemlos für einige Lebensmittel, wie zum Beispiel für Reis, für Nudeln, für Mehl, auch für Honig, diese Lebensmittel sind ja theoretisch unbegrenzt haltbar. Wenn die gut verpackt bleiben, dann könnte man für die das MHD wirklich abschaffen. Für andere Lebensmittel würde ich es aber schon beibehalten, denn es gibt tatsächlich den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine Art Qualitäts- oder Frische-Garantie. Und vor allen Dingen, und das wäre so vielleicht meine Befürchtung, würde jetzt ein Streichen des MHDs vielleicht dazu führen, dass man auch das Verbrauchsdatum nicht mehr ernst nimmt. Also nachdem die Frage stellt, ja, es gibt kein MHD mehr, wozu braucht es denn dann vielleicht ein Verbrauchsdatum? Viele wissen vielleicht den Unterschied ja auch gar nicht. Und das könnte dann tatsächlich dazu führen, dass so ein generelles Abschaffen des MHDs unter Umständen dazu führt, dass man das Verbrauchsdatum nicht mehr ernst nimmt und dann vielleicht sogar das Risiko für mikrobiologische Verunreinigungen sogar steigt. Also Stichwort MHD abschaffen, ja, für bestimmte Lebensmittel. Es gibt ja jetzt auch schon Lebensmittel, die kein MHD haben, zum Beispiel alkoholische Getränke, die so mehr als 10% Alkohol haben, Zucker, Essig. Die haben eh schon keinen MHD oder frische Lebensmittel. Ja, also wer an der Obst- oder Gemüsetheke Lebensmittel kauft oder lose Ware beim Bäcker oder an der Fleischtheke, die haben ja auch schon kein MHD. Und da verlässt man sich dann auch auf das, was man so als ja, gesunden Menschenverstand bezeichnet und beurteilt dann eben selbst, ob das Lebensmittel noch genießbar ist. So, und so könnte man tatsächlich dann eben auch weitere Lebensmittel von diesem MHD ausnehmen.
Du hattest dabei den Honig angesprochen. Bei Ausgrabungen wurde der ja noch in Pyramiden gefunden und ich habe gehört, dass er da noch rein theoretisch genießbar gewesen wäre nach all den Jahren.
Ja, das ist eine tolle Geschichte, die man tatsächlich häufig liest im Internet. Und ich hatte da vor einiger Zeit tatsächlich mal versucht zu recherchieren. Tatsächlich ist Honig, wenn er weniger als 20% Wasser hat, das ist übrigens vorgeschrieben laut der Honigverordnung, vielleicht bei der Gelegenheit, wir werden ja bald eine spezielle Folge zum Thema Honig machen. Also wenn dieser Honig dieses 20% Wassergehalt nicht überschreitet, dann ist er wirklich theoretisch unbegrenzt haltbar. Und man hat auch in der Tat in Pyramiden Honig als Grabbeigabe gefunden. Da gibt es tatsächlich auch Berichte, so aus den 1920er Jahren, in so Zeitschriften wie National Geographic zum Beispiel habe ich das gefunden. Ob jetzt der Honig aber noch genießbar war und ob den tatsächlich auch jemand gegessen hat, dafür gibt es in der Tat keine wissenschaftlichen Belege. Also ich habe zumindest nichts gefunden. Vielleicht hört ja jemand zu, der hier Belege hat oder Literatur uns nennen kann. Rein theoretisch wäre dieser Honig zwar noch haltbar, auch nach 2.000-3.000 Jahren. Also Bakterien sind ja nicht gewachsen, aber aus chemischer Sicht sind 2.000 Jahre schon ziemlich lange. Also da kann es dann schon auch zu chemischen Reaktionen kommen, die jeder kennt. Stichwort Karamellisierung, was jeder kennt, wenn man Zucker erhitzt. Und dieses Karamellisieren kann dann natürlich im Laufe der 2.000 oder 3.000 Jahre auch passieren. Also ich vermute mal, ohne dass ich es belegen kann, dass dieser Honig zwar keine Bakterien hatte, aber wahrscheinlich ziemlich dunkelbraun und ziemlich karamellig und bitter schmecken würde, wenn ihn denn tatsächlich jemals jemand probiert hat.
Dann lass uns zum Abschluss vielleicht nochmal auf die Frage vom Anfang zurückkommen. Würde denn nun die Abschaffung des MHD tatsächlich einen Beitrag zu weniger Lebensmittelverschwendung leisten?
Ich befürchte nein. Ich finde es wichtig und gut, dass man dieses Thema Lebensmittelverschwendung thematisiert. Ich meine, das Thema, was tun wir gegen den menschgemachten Klimawandel, ist natürlich eins der allerwichtigsten überhaupt. Und da gehört natürlich auch dann die Frage zur Nachhaltigkeit in der Lebensmittelproduktion dazu, auch Änderungen im Essverhalten vielleicht. Und wenn man also dieses Thema Nachhaltigkeit diskutiert, dann stelle ich immer so ein bisschen fest, dass man das vielleicht wirklich größte Problem in diesem Zusammenhang, eben die Lebensmittelverschwendung, gar nicht so sehr im Vordergrund hat. Da geht es dann häufig um Änderungen im Essverhalten oder so. Aber wenn man tatsächlich eben auf der einen Seite berücksichtigt, dass 600, 700 Millionen Menschen auf der Welt nicht genug zu essen haben und wir in Deutschland, da gibt es aktuelle Berechnungen, pro Person etwa 80 Kilo pro Jahr wegschmeißen, dann ist das natürlich eine Diskrepanz, die eigentlich nicht akzeptabel ist. Von diesen 80 Kilo, das muss man wieder ein kleines bisschen relativieren, könnte man 40 Kilo problemlos vermeiden. Der Rest sind also Sachen wie Kartoffelschalen oder Bananenschalen oder so. Aber da gibt es tatsächlich Berechnungen der FAO, also der Welternährungsorganisation, die sagt, dass man allein mit den Lebensmitteln, die in Amerika, in den Vereinigten Staaten und in Europa weggeschmissen werden, rund 500 Millionen Menschen ernähren könnte. Also ich denke, das allein ist natürlich ein Thema, was man ganz unbedingt immer in den Vordergrund stellen kann. So, ob jetzt das MHD da aber jetzt was dazu beiträgt, das wage ich zu bezweifeln, denn das meiste, was man wegschmeißt, das weiß natürlich auch jeder aus seiner eigenen Erfahrung, ist das, was in der Küche übrig bleibt, was meinetwegen im Restaurant bei Buffets zu viel genommen wird und dann weggeschmissen wird. Das sind frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse. Da muss man natürlich versuchen beizutragen, dass man da nicht mehr was wegschmeißt. Die Lebensmittel, die jetzt ein langes MHD haben, also zum Beispiel Mehl oder Reis oder so, die tragen meines Erachtens zur Lebensmittelverschwendung oder zum Lebensmittelabfall wirklich sehr, sehr wenig bei. Es ist also eine symbolische Diskussion. Da besteht vielleicht sogar die Gefahr, dass man ein bisschen von dem zentralen Thema ablenkt, also sich mehr dann über die Industrie wieder aufregt, die dann MHDs zu kurz fasst, um die Leute damit zu motivieren, das Lebensmittel rechtzeitig wegzuschmeißen. Also ich finde es wichtig, das Thema Lebensmittelverschwendung in den Vordergrund zu stellen. Man kann einige Lebensmittel ausnehmen vom MHD, aber insgesamt, glaube ich, ist jeder Einzelne verantwortlich und auch gefordert, sich seinen Beitrag zu einer nachhaltigen Versorgung von Lebensmitteln zu leisten.
Liebe Jule, lieber Thomas, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich nehme mir vor allem mit, dass es in meinem eigenen Interesse liegt, künftig die Lebensmittel sorgsamer zu prüfen, nicht nur im Hinblick auf die Frage, ob diese in den Müll gehören. Ja, und wenn Sie an diesem Podcast Geschmack gefunden haben, können Sie immer monatlich auf der Webseite der TU Dresden und überall da, wo es Podcasts gibt, mit einer neuen Folge rechnen. Wenn Sie Themenwünsche rund um Lebensmittel, Lebensmittelchemie oder Ernährung haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an lebensmittelchemie.podcast@tu-dresden.de. Bis zum nächsten Mal hier bei Food Facts, dem Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden.